Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau-Solothurn mit diesen Themen. Von Trimbach bis Gansigen ist die heutige Etappe von der Tour de Suisse gegangen. Von 70% auf 100% müsse der Deckungsgrad von der Pensionskasse vom Kanton Solothurn steigen. Und von Anpöbeln bis Tierquälen, was sich Politiker heutzutage alles müssen gefallen und was man dagegen machen könnte. Uns interessiert eure Meinung. Das Wetter, der Sommer kommt langsam, morgen ist es ziemlich sonnig bei 22 Grad. Am Mikrofon Roman Portmann. Durch die Swiss-Etappe von Trimbach auf Gansigen, die wird in diesem Moment fertig. Wir wollten eigentlich kurz auf Gansigen schalten, aber der Fahrer gefällt es offenbar bei uns in der Region. Sie haben nämlich ziemlich bummelt und sind darum gar noch nicht alle am Ziel. Wir schalten die aber später in dieser Sendung noch auf Gansigen. Jetzt zu den Nachrichten vom heutigen Tag. Die hat der Christian Salzmann.
Wir gehen zum Anfang in Solothurner Kantonsrat. Das Geld in dem Budget von der Solothurner Departement hat letztes Jahr nicht ganz gelangt. Der Kantonsrat hat darum heute Zusatz- und Nachtragskredite bewilligt. Knapp 78 Millionen Franken sind es. Die Budgets sind immer sehr knapp berechnet, heisst es in dem Departement quasi zur Entschuldigung. Für die Kantonsräte war es klar, dass es Nachtragskredite braucht. Die SVP hat noch gut 3 Millionen Franken für die Energiefachstelle streichen. Die Mehrheit vom Rat hat davon aber nichts wissen. Die Pensionskasse vom Kanton Solothurn, der geht es schlecht. Sie hat ein riesen Loch in der Kasse, ein Deckungsgrad von nur noch gerade 70%. Das heisst, wenn alle Versicherten auf einmal ihr Geld wettet haben, dann würde über 1 Milliarde Franken fehlen. Wir müssen die Pensionskasse dringend sanieren, und zwar auf 100% Deckungsgrad. Das hat Susanne Kohli von der Geschäftsprüfungskommission heute im Kantonsrat gesagt. Und da müssen schlussendlich auch die Steuerzahler helfen. Der Pharma-Multi Johnson & Johnson kann die solothurnische Synthes jetzt kaufen. Nach der EU-Kommission hat jetzt auch die amerikanische Handelsaufsicht ihr Okay gegeben. Johnson & Johnson zahlt für die Synthes 21 Milliarden Dollar. Dank Synthes kann der amerikanische Pharma-Multi seine Position auf dem Orthopädie-Markt massiv ausbauen. Beim Küchenhersteller Franke von Aarburg gibt es einen Wechsel. Der jetzige Chef, Michael Pieper, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Neuer Geschäftsführer, und zwar per Anfang nächstes Jahr, wird der Alexander Tschocke. Der Alexander Tschocke ist im Moment in der Chefetage von Sonova, die Hörgeräte macht. Der Michael Pieper übernimmt andere Aufgaben im Unternehmen. Der BSU, der Busbetrieb Solothurn und Umgebung, hat im letzten Jahr wieder mehr Passagiere gehabt. 6,6 Millionen Passagiere sind mit den BSU-Bussen herumgefahren. Das sind etwa 6% mehr als im Jahr vorher. Der BSU hat einen Gewinn gemacht von rund 170'000 Franken.
Der Pensionskasse vom Kanton Solothurn geht's schlecht. Wir haben es vorhin gehört, die Deckungslücken ist riesig. Und gleich hat der Kantonsrat heute den Geschäftsbericht 2011 ohne Diskussionen abgesegnet. Andrea Falter.
Der Deckungsgrad der Solothurner Pensionskasse ist bei nur gerade 70%. Wenn alle Leute, die bei der kantonalen Pensionskasse versichert sind, auf einmal ihr Geld wetten, dann würde gut 1 Milliarde Franken fehlen. So riesengross ist die Deckungslücke. Und das ist sie schon lang. Und schon lang wird darüber diskutiert, wie man diese Lücke nachher stopfen kann. Bis jetzt hat man vor allem geredet, aber ab 2014 gilt ein neues Gesetz vom Bund. Das schreibt vor, dass auch öffentlich-rechtliche Pensionskassen einen Deckungsgrad müssen haben von mindestens 80%. Also 10% mehr, als man im Kanton Solothurn im Moment hat. Sandra Kolli von der Geschäftsprüfungskommission vom Kantonsrat sagt darum:
Eine Sanierung der Pensionskasse ist jetzt unumgänglich, und in naher Zukunft wird der Kantonsrat darüber beraten können, wie die Sanierungsmassnahmen aussehen sollen. Im Moment geht der Trend in Richtung Ausfinanzierung auf 100%. Hitzige Debatten sind aber sicher garantiert, wenn es darum geht, wer wie viel an die Ausfinanzierung muss zahlen. Ich denke hier auch an die Anschlussgemeinden, die gar keine Freude haben, dass auch sie zur Kasse gebeten werden sollen und wo sich darum ein gewisser Unmut und Widerstand bereits breit gemacht hat.
Bei der Pensionskasse vom Kanton Solothurn sind gut 200 Arbeitgeber angeschlossen, die meisten davon Gemeinden. Gut 15'000 Leute sind im Ganzen versichert. Für sie alle ist das Milliardenloch eine Belastung und eine teure Sache. Aber nicht nur für sie. Wenn man die Pensionskasse tatsächlich ausfinanzieren will, zu 100%, dann muss auch der Kanton helfen zahlen. Und das heisst, es bräuchte schlussendlich auch jeder, der Steuern zahlt im Kanton Solothurn.
Der Kanton Solothurn rechnet eh schon mit tiefroten Zahlen in den nächsten Jahren. Darum hat die Regierung schon ein Massnahmenpaket für 100 Millionen Franken geschnürt. Der Kantonsrat diskutiert auch noch nach den Sommerferien darüber. Mittwoch, das ist der Tag, wo ihr bei uns könnt mitdiskutieren könnt. Das Thema heute: Drohungen gegen Politiker. Politiker, die genug haben und der Bettu herschiessen. Läuft da etwas falsch oder ist das schon immer so gewesen? Der Andreas Gabaul fasst kurz zusammen.
Die Burg im Aargauer Wienental gibt einen Rücktritt vom Gemeinderat zu reden. Der zuständige Mann fürs Bauamt hat genug, nachdem Unbekannte seine Tiere gequält haben, seine Schafe, seine Küngel, seine Fische. Es ist nicht das erste Mal, dass die Burg im Gemeinderat sein Amt abgeben muss. Schon vor anderthalb Jahren hat man die damalige Frau Gemeindamme auf eine ähnliche Art und Weise zum Rücktritt gezwungen. Ortswechsel, Spreitenbach im Ostaargau. Da hat letzten Herbst der Gemeindamme sein Amt von einem Tag auf den anderen zur Verfügung gestellt, weil man ihn und seine Familie bedroht hat. Und Zolte tritt der Stadtpräsident nicht mehr an. Er vermisst je länger, je mehr den Respekt vor dem, was er als Politiker macht. Drohungen, Tierquälereien, um eine Politikerin, einen Politiker fertig machen. Kein Einzelfall, wie Renate Gautschi sagt, die Frau Gemeindamme von Gonteschwil. Als Präsidentin von der Gemeindamännervereinigung vom Kanton Aargau weiss sie, dass man eine dicke Haut braucht, um Politikerin zu sein. Was ihr aber Sorgen macht, ist, dass das Klima deutlich raucher geworden ist in den letzten Jahren, die Hemmschwelle sinkt, die Angst vor den Opfern steigt.
Und was meint ihr? Ist der Ton tatsächlich räucher geworden? Muss man etwas unternehmen dagegen? Oder vertragen die Politiker einfach nichts mehr? Uns interessiert eure Meinung. Läutet uns direkt in die Sendung an auf 062 832 50 94. 062 832 50 94. Gast im Studio ist Renate Gautschi. Sie ist Aargauer Grossrätin, Frau Gemeindamme von Gonteschwil und Präsidentin von der Vereinigung der Aargauer Gemeindamänner. Mit ihr und mit euch daheim redet Andreas Gabaul.
Renate Gautschi, Sie sagen Drohungen gegen Behördenmitglieder, Gemeinderäte, Kommissionsmitglieder, Schulpflegerinnen, Schulpfleger sind gar nicht so selten. Können Sie da uns ein paar Beispiele nennen? Ganz anonym natürlich.
Ja, die Drohungen, die hat es immer gegeben, schon früher. Man hat es einfach nicht thematisiert. Heute tut man darüber reden und das ist gut so. Ich weiss von einem Beispiel, wo man in einem unglücklicher Sozialfall hat zuletzt noch das Auto wegnehmen. Er hat jetzt zum Gemeinderat gesagt, er richtet das Blutbad an. Der Gemeinderat hat die Vorkehrungen getroffen, hat den Mann auf dem Parkplatz empfangen mit der Polizei in Zivil. Im Gemeinhaus hat dann die uniformierte Polizei gewartet, auch dass sie haben können den Mann durchsuchen. Der hat tatsächlich eine Waffe bei sich gehabt. Wir hätten den Fall gütlich können lösen. Aber es ist nicht ein Einzelfall. Zum Glück sind diese Fälle im Zusammenhang mit Sozialfällen auf traurige Ereignisse, zum Beispiel Zug, wo man da thematisiert hat, wo da ganz fest uns erschüttert hat. Aufgrund von dem Ereignis hat sich das ein bisschen verändert.
Hat sich verändert aus Sicht der Behörden, also dass man an so Drohungen vielleicht auch ernster nimmt als früher, wo man denkt, ja, Geschwätz, der macht eh nichts.
Also man tut sicher reagieren, wenn jemand droht. Und man tut das sehr ernst nehmen.
Dass dann jemand zurücktritt, ein Gemeinderat, ein Stadtpräsident, ein Gemeindamme, ist dann doch eher selten oder täuscht man sich da? Man hört einfach nicht alles.
Man hört nicht alles. Man hört aber Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe genug. Und was heisst denn das genug? Dort hinter dem genug hat es Vorkommnisse, die betroffen gemacht haben, wo eine öffentliche Person schon muss, wie Sie gesagt haben, eine harte Haut haben oder einen breiten Rücken. Das braucht es in Gottes Namen, wenn man so in der Öffentlichkeit
ist. Also so vor mir stehen, dann einen breiten Rücken haben Sie nicht. Also offenbar haben Sie andere Qualitäten, dass Sie das alles aushalten.
Ja, man sagt ja immer, man soll eine dicke Haut bekommen. Ich denke, man sagt, die dünne Haut oder das Gespür nicht verlieren. Aber das ist ja so einfach gesagt. Es ist dann nicht so einfach zum Leben.
062 8 32 50 94 062 8 32 50 94, wenn Sie wollen mitdiskutieren. Wenn Sie selber Beispiele haben, wenn Sie selber genug haben oder wenn Sie selber manchmal die Wut haben, die offenbar Leute etwa die haben. Warum die Gründe, warum die Ausfälligkeiten? Vielleicht stimmt das, was Maria Vezzani von Lenzburg uns da sagt.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass die Leute, die Gemeinderäte oder Schulräte oder irgend in einem Amt sind, dass die das praktisch unentgeltlich machen.
Gut, wir haben, glaube ich, eine dringende Verkehrsmeldung, rasch, die wir reinbringen müssen. Roman Portmann.
Verkehrsinfo DRS von 17.41 Uhr in der Region Solothurn auf der A1 in Richtung Bern zwischen Önsingen und Niederbipp. Stau wegen eines Unfalls. Die Überholspur ist gesperrt.
Geld sei ein Grund, warum die Behördenmitglieder aufhören. Ist das so?
Da muss man regeln. Also vor 30, 40, 50 Jahren sind Gemeindebehörden in der Regel oder hätten Gemeindebehörden aus Bauernlandwirten bestanden. Und wenn die ins Gemeindehaus gegangen sind, ist Gras gleich gewachsen. Heute ist das anders. Man muss da regeln. Man kann heute gute Entschädigungen, gute Abgeltungen vereinbaren mit Finanzkommissionen, mit der Gemeindeversammlung, mit den Bürgern. Und das ist wichtig, dass man heute einen Beruf hat in der Form von Politik oder Politik so ausübt als Beruf.
Also, gerade im Fall von Spreitenbach oder im Fall von Olten Stadtpräsidium ist es ja kaum das Geld, weil die heutigen Gemeindeamänner, vollamtliche Gemeindeamänner, vollamtliche Gemeindepräsidenten verdienen eigentlich recht gut.
Ja, man sagt ja vielmals, das Geld allein macht nicht glücklich. Das Geld allein tut nicht alles entschädigen. Und wenn man eine öffentliche Person ist, mag das Geld einen Teil ausmachen. Ein Teil Ehrenamt bleibt immer dabei. Und das ist gut so. Das Geld ist ein Punkt. Es braucht eine sehr grosse und eine wohlwollende Einstellung gegenüber den Menschen. Man muss die Menschen gerne haben. Das ist einmal ein Grundsatz. Und man muss immer daran denken, wenn jemand, ein Bürger oder eine Bürgerin auf einem zukommt, dass sie Sorgen oder Nöte haben.
Ich weiss von einem Zürcher Regierungsrat, vor ein paar Jahren, das sind schon einige Jahre her, der ist immer angefindet worden von allen Seiten, vor allem von der Linken her. Er war Zürcher Erziehungsdirektor gewesen. Er hat einfach gesagt, ein Teil von meinem relativ grossen Lohn, das ist für mich eine Art wie eine Schafsäckelzulage. Also ich komme das Geld über, damit ich einfach halt auch einen breiten Rücken habe und all das. Hat das einfach so entgegengenommen? Ist das heute nicht mehr möglich?
Das war dem Herr seine Einstellung. Das ist eine spezielle Einstellung. Ich denke, jeder Gemeinderat, jede öffentliche Person tut sein Amt unter sie persönlich Schirm stellen und geht mit seinen Begabungen und seinen Möglichkeiten, die er hat, geht er mit den Bürgern und mit den Bürgerinnen um und mit den Problematiken, die sich stellen.
Also der hat sich jetzt eben die harte Haut, die dicke Haut zugelegt und gesagt, ich werde ja zahlt für das, also was soll's.
Ja, der hat auch jetzt mit den Noten gemacht.
Frau Dirks von Zuviken, Frau Dirks,
guten Abend.
Grüezi, Frau Dirks.
Grüezi miteinander. Ich bin von der anderen Seite und ich fordere eigentlich mehr Respekt für den Souverän, der das Ganze freiwillig macht. Und da sieht man ja heute, ich komme kein Geld über. Ich mache es also freiwillig. Ich tue meine Pflicht und ich fordere mein Recht und ich fordere das fürs Gemeinwohl, für alle. Und wenn ich mich da dafür dann immer noch muss rechtfertigen, dann ist das schon eine masslos grosse Aufgabe. Und wenn ich das weiterhin so mache, dann denke ich, es liegt eben vor allem da, dass wir gar nicht wissen, was unsere Rechte und unsere Pflicht sind. Und dass das einfach unsere demokratische Bildung, die da fehlt. Und ich kann alles unterschreiben, was Frau Gautschi sagt. Und es wäre ganz schön, wenn man einfach könnte sinnvoll, lustvoll miteinander streiten, um die Sache und hart, aber fair, wie bei jedem Fußballspiel, dass es Regeln gibt und eben zur Sache und nicht auf kurz. Und ich erfahre da ganz anders. Und das ist Sache, die mir wirklich enorm zu schaffen macht.
Also streiten miteinander, hart, aber fair.
Lustvoll und sinnvoll. Und das ist eben etwas, wissen Sie, wir sind erzogen, wir wollen immer den Frieden haben zusammen. Nur ja, nicht streiten miteinander, weil streiten ist etwas Unfeines.
Genau. Danke, Frau Dierks. Ich würde gerne das Problem der Frau Gautschi vorlegen, okay. Weil mir fällt es auch ein bisschen auf. Man hat so wie eine Bisshemmung in der Schweiz. Miteinander streiten, lustvoll miteinander streiten, hart aber fair. Im ARD, im deutschen Fernsehen, gibt es eine Sendung, hart aber fair. Das kommt bei uns fast nicht vor. Sobald dass man bei uns anfängt zu streiten, wird es gerade ernst und dann redet man von fehlendem Respekt und alle verrührt haben. Warum ist das so?
Weil das Wort streiten, das ist negativ besetzt. Und das kommt von dort her, das ist meine Betrachtung. Aber die Auseinandersetzung für die Sache, die ist ganz extrem wichtig. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten, die tun schliesslich zu einem guten Resultat führen. Und das ist wichtig. Und da gebe ich der Frau Dierks sehr recht, es braucht eine lustvolle Auseinandersetzung zur Sache.
Oft werden Entscheidungen getroffen, ohne dass die Gremien, Gemeinderat, Kommissionen den Betroffenen anhören und ernst nehmen. Ja, manche beantworten nicht einmal Beschwerden. Gerade in kleinen Gemeinden ist die Vetternwirtschaft noch ein Thema. Man kennt sich da noch, trotzdem wird das Gespräch nicht gesucht. Das Resultat sind frustrierte Bürger, welche dann auf unrechte Weise Dampf ablassen. Das schrieb der Hans-Peter Reber von Wiese im Kanton Solothurn in einer Mail. Also, der kommt auch von der anderen Seite her und sagt, Politiker nehmen den Bürger nicht ernst. Also, wie das Frau Dierks irgendwie auch gesagt hat.
Das darf nicht passieren. Der Bürger muss man ernst nehmen, man muss reagieren. Es darf nicht vorkommen, dass nicht reagiert wird mit Schreiben, mit einer Kontaktnahme. Gemein mit den Behörden zusammen, mit den Mitarbeitenden zusammen sind Dienstleistungsunternehmen, die haben eine grosse Aufgabe und in erster Linie die Aufgabe, ihre Bürger ernst zu nehmen und in die Auseinandersetzung zu gehen mit ihnen.
Behörden, also die Regierenden auf der einen Seite, Untertanenmentalität ein bisschen immer noch vorhanden. Es gibt offenbar immer noch Gemeinden, wenn ich das recht verstehe vom Herrn Reber, wo halt der Bürger so ein bisschen als Quantité negligible behandelt wird. Als Steuerzahler zwar, aber doch, das Maul sollte dann doch nicht zu weit auftun.
Das darf generell nicht passieren, wenn einmal ist, Nerven durchgehen, eine Ausnahme, dort darf man sich entschuldigen. Aber es gibt eine Kultur, die man festlegen muss. Eine Kultur, die ein Gemeinderat unter sich festlegen muss. Und eine Kultur im Umgang mit den Bürgern, im Wissen, wie ich es erwähnt habe, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind.
Kommen wir nochmal auf das Thema Respekt zurück. Da haben wir nochmal die Meinung von der Maria Vizzani von Lenzburg zu dem Thema.
Früher war es so, dass man vor diesen Leuten noch Respekt hatte. Aber ich glaube einfach, ein grosser Teil der Schuld hat die SVP-Rennleitung zum Beispiel von Zürich mit den Herren Blocher und Mörgeli. Die haben angefangen, dass sie einfach Sachen behauptet haben und grusig mit den Leuten geredet haben, keinen Respekt gezeigt haben. Und vielleicht tut sich das auf Bewohnerinnen und Bewohner ummünzen.
Die SVP, die nationale SVP-Leitung ist schuld, meint die Frau. Ein Herr Pfister, Hans Pfister, schreibt, nicht akzeptabel ist aber auch, dass ein Künstler, der die Unterstützung der Schweiz genießt, im Ausland während einer Ausstellung über eine große Foto von Bundesrat Blocher uriniert. der hat das Gefühl, dass der Respekt schon vor vielen, vielen Jahren verloren gegangen ist. Auf der Strecke geblieben ist der Anstand und der Respekt. Wir sind doch eine richtige Wegsehergesellschaft geworden, die fast alles schluckt. Die Spuckerei, das Wegwerfen von Abfall, die Anrempeleien und so weiter wird alles geschluckt. Nichts mehr wird mehr angemahnt aus berechtigter Angst. Also, weil man Angst hat, man kommt dann vielleicht irgendwie einen Klapp zurück über, wer die körperlich bedroht. Ist das so? Ist das ein Grund, warum das der Respekt verloren gegangen ist, die SVP, wo irgendwie einen anderen Wind in den politischen Diskurs gebracht hat? Oder ist das schon viel, viel, viel früher passiert?
Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir weniger würden vom Respekt reden, aber den Respekt mehr leben. Also mir ist immer noch das Beispiel in Erinnerung von einem Elternabend, wo sich die Eltern beschwert haben, das Kind nicht mehr grüssen. Und dann hat die Lehrerin gefragt, ja, ob sie das Kind dann grüssen. Und dann haben sie gesagt, nein. Aber ich bin auch der Meinung, dass zuerst die Eltern grüssen, dass wir Vorbildfunktionen haben. Und es geht nur über das, es geht nur über das Vorleben, wenn wir selber probieren, einen respektvollen Umgang anzuwenden, dass man dann das Gegenüber auch kann, dort hinbringen, dass möglichst auch mit Respekt einem Gegenüber begegnen.
In einer Mail heisst es da, man muss sich nicht wundern, dass sich der Unmut der Bevölkerung anderweitig Luft macht, wenn jemand so anfängt, subkutan unter der Haut drohen. Für sie als Gemeindamme, Frau Gemeindamme, ist denn da schon bereits schrillen dort Alarmglocke?
Nein, erstaunlich nicht. Ich probiere mit dieser Person das Gespräch zu suchen, wieso dass diese Wahrnehmung da ist. Und vielleicht kommen wir weiter und wenn ich dann aber zum Gespräch ausgehe und auf dem Heimweg immer noch das Gefühl habe, es ist jetzt wirklich noch etwas zurückgeblieben, dann suche ich noch einmal an, den Kontakt suchen und sagen, wir müssen noch einmal zusammenkommen. Oder, wie ich es auch schon gesagt habe, ich probiere, das Thema mit einem Kollegen, mit einem Gemeinderatskollegen aufzunehmen und sagen, kannst mir du behilflich sein? Ich hatte diese Situation gehabt. Tun wir zusammen einladen für ein Gespräch. Willst du mal in meinem Namen das Gespräch aufnehmen und schauen, ob du noch etwas kannst besser machen kannst, wie das ich machen konnte?
Also reden mit den Leuten, das ist quasi ihr Vorschlag oder ihre Haltung.
Ja,
immer über das Gespräch versuchen, Lösungen zu finden.
Ja, über das Gespräch versuchen, Lösungen zu finden und auch Leute beiziehen, die einem noch können. Einfach einen guten Ratschlag, eine gute Fachmeinung dazu geben.
Und wenn jemand jetzt eben zurücktreten will oder sogar zurücktreten tut, ist ja eigentlich auch keine Lösung.
Eigentlich ist es keine Lösung. Können wir von außen sagen, für den Betroffenen oder für die betroffene Person ist es auch in dem Moment das Richtige, weil wirklich Sachen passiert sind, die für die Person nicht mehr erträglich sind.
Für sie selber ist ein Rücktritt aus eben so Bedrohungen aus noch nie ein Thema gewesen?
Nein, das war noch nie ein Thema gewesen. Ich habe immer noch grosse Freude, dürfen Gemeindamme sein oder in einem Dienstleistungsunternehmen dürfen vorstehen.
Renate Gautschi, danke vielmals, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Aus aktuellem Anlass tun wir heute ein bisschen früher aufhören. Danke den Hörern, die sich beteiligt haben. Durch die Swiss ist das Ganze genau gekommen und damit wissen wir auch, wer gewonnen hat, Roman Portmann.
Ja genau, wir kommen noch einmal zum Thema Tour de Suisse zurück. Die ist heute mit der fünften Etappe schon wieder in unserer Region unterwegs gewesen, über fast 193 Kilometer von Trimbach auf Gansigen. Und zu Gansigen ist jetzt DRS-Sportredaktorin Barbara Golpi. Sie glaube alle angekommen unterdessen. Wie ist denn die fünfte Etappe ausgegangen?
Die fünfte Etappe ist so ausgegangen, dass der Russ Wladimir Isajev gewinnen konnte. Es ist sein erster Profisieg und entsprechend Freude hat er gehabt. Die Etappe selber war sehr langsam. Es war so, dass 7 Klima in eine Fluchtgruppe und die Fluchtgruppe, die hat man einfach fahren. Hinten im Feld ist man wirklich eher gemütlich gefahren. Darum ist auch die Ankunft ein bisschen später als nach Marschtabellen dann gewesen. Und von diesen 7, da war kein Schweizer dabei. Da war eigentlich niemand dabei mit einem ganz grossen Namen. der erfahrensten Carsten Krohn, der sicher der war, der eben am meisten Erfahrung hat, der schon eine Tour de France-Etappe gewonnen hat. Aber von diesen sieben hat sich dann der Russ Wladimir Isajtschew können durchsetzen am Gesamtleader. Im Moment an der Tour de Suisse ändert sich nichts. Der Rui Costa ist nach wie vor im Leader-Trikot.
Dir hat es gesagt, Barbara Kolbi, sie sind langsam unterwegs gewesen. Warum eigentlich? Hat es das Wetter irgendwie gestört?
Ich denke, das Wetter, das hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass sie so langsam waren. Irgendwie ist es für die Fahrer halt schon auch nicht so lustig. Und sie haben heute so quasi einen Ruhetag, den es eigentlich gar nicht gibt, bei der Tour de Suisse irgendwie einfach so ein bisschen bezogen. Sie haben auch gesehen, von denen, die voraus sind, da ist jetzt niemand gefährlich, irgendwie für das Gesamtklassement. Und dann ist es auch so gewesen, natürlich kommt das immer darauf an, wer in dieser Spitzengruppe ist. Peter Sagan, der ja schon dreimal gewonnen hat, der einen Teamkollegen vorne kann. Darum hat sein Team natürlich auch nicht Tempo gemacht im Feld. Und diese Konstellationen plus eben das Wetter, es hat immer wieder kräftig geregnet dazwischen. Das hat sicher eine Rolle gespielt, dass sie langsam unterwegs waren.
Jetzt sind aber alle zu Gansigen angekommen. Das kleine Dörfli Gansigen hat ja einen grossen Veloclub. Man sagt auch, es sei ein veloverrücktes Dorf. Hat man von dem heute etwas gemerkt?
Ja, von dem hat man sehr viel gemerkt. Also da ist wirklich, hat man das Gefühl, das ganze Dorf auf den Beinen gewesen, hat irgendwie geholfen, etwas verkauft, irgendwie mitgeholfen, angeführt an der Strasse. Und es ist natürlich auch so, man ist da wirklich mit der Ankunft mitten in Gansigen innen. Also heute haben sich da auch die Schulklassen gezeigt und alle. Es ist ein riesiges Volksfest da in Gansigen gewesen und sicher geht das Fest auch noch ein bisschen weiter.
Die Barbara Kolbi ist das live aus Gansigen im Fricktal. Morgen also die sechste Etappe, auch die startet im Aargau, und zwar zu Wittnau. Sie geht über 198 Kilometer auf Bischofszell im Thurgau. Ihr hört RS1, das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist jetzt gleich 6:03. Wir fassen den heutigen Tag noch einmal kurz zusammen. Der Solothurner Kantonsrat hat heute den Jahresbericht von der kantonalen Pensionskasse ohne grosse Diskussionen genehmigt. Das, obwohl es der Kasse schlecht geht, der Deckungsgrad ist nur noch bei 70%. Wenn alle Versicherten ihr Geld aufs Mal, würde gut 1 Milliarde Franken fehlen. Wie man die Pensionskasse vom Kanton Solothurn dem mal ausfinanzieren will, das ist aber noch nicht klar. Dann hat der Kantonsrat Nachtragskredite von total fast 78 Millionen Franken abgesegnet. Das Solothurner Departement sei mit ihrem Globalbudget also nicht ganz durchgekommen. Die Budgets seien immer sehr knapp berechnet, sagen sie. Die Mehrheit der Kantonsräte hat die Nachtragskredite dann auch genehmigt. Der Pharma-Multi Johnson & Johnson kann die solothurnische Synthese jetzt kaufen. Nach der EU hat jetzt auch die USA ihr Okay gegeben. Johnson & Johnson zahlt für die Synthese 21 Milliarden Dollar. Dank Synthese kann der amerikanische Pharma-Multi seine Position auf dem Orthopädie-Markt massiv ausbauen. Wir kommen zu den Wetterprognosen, und die hat heute der Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend gibt es immer noch ein paar Regengüsse und Lokalgewitter, vor allem am Jura und am Rhein entlang. In der Nacht beruhigt sich dann das Wetter und es wird zum Teil sogar klar. Und damit wird es auch recht kühl, die Temperaturen gehen zurück auf Wert um 8 Grad. Im Mittelland und am Rhein können sich auch ein paar Nebelfelder bilden. Morgen ist es dann in allen Gebieten ziemlich sonnig. Am Nachmittag bildet sich über dem Jura zwar ein paar Quellwolken, es sollte aber weitestgehend trocken bleiben. Nachmittagstemperaturen liegen rund um Aarau bei etwa 22 Grad. Am Freitag bleibt es ziemlich sonnig, auch wenn es am Nachmittag schon wieder Quellwolken gibt. Es wird noch wärmer mit 27 Grad von der Ambassadorenstadt bis Wettigen.
Hoffentlich haben es durch den Swissfahrer dann auch so schön im Thurgau. Das war das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen von heute ist der Christian Salzmann, am Mikrofon Roman Portmann. Alles, was ihr über die Region müsst wissen, findet ihr auch bei uns im Internet auf www.regionaljournal.ch. Dort könnt ihr unter anderem auch unsere Obensendungen gratis als Podcast abonnieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.